In welcher Weise nährt die Kirche das sittliche Leben des Christen? Das ist das Thema heute in der Katechismus-Sendung und dazu begrüßt Sie alle herzlich Claudia Silberhorn. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn wir an diesem Nachmittag wieder in das Kompendium gemeinsam schauen, heute werfen wir einen Blick auf die Nummer 429. In welcher Weise nährt die Kirche das sittliche Leben des Christen? Wir sind dazu verbunden mit Pfarrer Richard Schitterer aus Schramberg im Schwarzwald. Grüß Gott in den Schwarzwald, Herr Pfarrer Schitterer.
Ja, auch ein herzliches Grüß Gott von Schramberg, genauer vom Kloster Heiligenbronn.
In welcher Weise nährt die Kirche das sittliche Leben des Christen? Dazu gibt das Kompendium folgende Antwort. Die Kirche ist die Gemeinschaft, in der der Christ das Wort Gottes und die Weisungen des Gesetzes Christi aufnimmt, die Gnade der Sakramente empfängt und sich mit der eucharistischen Hingabe Christi verbindet, sodass sein sittliches Leben ein geistiger Gottesdienst wird. Die Kirche gibt ihm das Beispiel der heiligen Jungfrau Maria und der Heiligen. Wir freuen uns, wenn Sie uns jetzt, Herr Pfarrer Schitterer, diesen Abschnitt näher auslegen.
Ja, herzlichen Dank und gehen wir's an. Nun, wie immer, es ist nicht das Einfachste, solche Texte auf unsere Augenhöhe zu bringen. Auch ist es eine rein zeitliche Frage, die ja für solche Fragen meist so kurz ist. Nun, Sie kennen wohl die Älteren unter uns ganz bestimmt das einst bekannte: Fest soll mein Taufbund immer stehen, ich will die Kirche hören. Sie soll mich allzeit gläubig sehen und folgsam ihren Lehren. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat. Nie will ich von ihr weichen. Dieses Lied, 1810 komponiert, reißt uns heute nicht mehr von den Kirchenbänken. So von der Kirche reden tut man sich heute mehrheitlich schwer. Aber das Lied war zu gut eingeführt, als dass man es hätte verschwinden lassen können. So hat sich mancher an den Versen zu schaffen gemacht und das Hören dann auf die Kirche abgeflissentlich weggelassen. So steht im Gotteslob im Eigental der Diözesen Freiburg und Rottenburg es mit der Version: Fest soll mein Taufbund immer stehen, zum Herrn will ich gehören. Klar, auch dagegen ist nichts einzuwenden. Aber geht das nicht in Richtung Christus ja, Kirche nein? Dass es einen Gott gibt, glauben fast alle. Aber mit dem Bodenpersonal haben sie Schwierigkeiten. Dass uns Jesus Gott offenbart hat, davon sind viele überzeugt. Aber dass der Glaube an Christus die Kirche braucht, ist vielen nur schwer verständlich. Nun gab es Kritik an der Kirche immer. Und Krisen gab es schon so zuhauf in der Geschichte und zum Teil von solcher Vehemenz, angesichts derer unsere heutige Situation harmlos ist. Von den ersten berichtet bereits die Apostelgeschichte. Aber da die Kirche eine Semper Reformanda, eine immer zu erneuernde ist, dass da immer etwas in Bewegung ist und sein muss, von daher können wir dies mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Krisen gehören zum geschichtlichen Weg der Kirche. Sie sind eines ihrer Korrektive. Und Kritik und Krisen tauchen immer vermehrt auf dann, wenn die Gesellschaft von tiefgreifendem Wandel erfasst wurde und wird. So sind wir beim Heute, wo ziemlich alles in Frage gestellt und durch neue Strukturen ersetzt werden soll, was mit dem Menschen zu tun hat, mit der Gesellschaft, mit der Kultur, mit Religion und allem, was dazugehört und dazu denkbar ist. Würde nun die Kirche von all diesen Veränderungen nicht erfasst, würde sie nicht auch mit durchgebeutelt, müssten die Alarmglocken schrillen. denn dann wäre die Gefahr, dass die Zeit an der Kirche vorbeigeht. Die Kirche trifft es immer besonders, wegen ihres Selbstverständnisses, ihrer Identität, ihrer spirituellen Grundlegung als Ausdruck des Religiösen bis hin zum Luminosen und zum Geheimnis des Glaubens. Sie ist das mit Abstand sensibelste und verwundbarste Gebilde in der ganzen Gesellschaft. Also wird sie von den Umbrüchen besonders betroffen. Nicht nur in der Kritik von außen, sondern auch im Innern. In der Polarisation derer, die einerseits eine radikale Anpassung an die Zeit wollen und andererseits derer, die darüber klagen, dass sich die Kirche viel zu sehr dem Zeitgeist angepasst habe. Auch begegnet man gegenwärtig immer mehr Christen ohne kirchliche Bindung. Für sie ist der Glaube Gesinnungsangelegenheit, ihre persönliche Sache, die niemand etwas angeht. Gottesdienst, Priester und Institution braucht's nicht. Christsein ist ihnen nur die gläubige Hingabe an Christus ohne jede Zwischeninstanz. Christus ja, Kirche nein. Das ist ihr Verständnis von Christentum. Christlich ja, sogar unbedingt, aber so, wie sie es verstehen. Und auf keinen Fall auch kirchlich. Aber so kann man schon ein bisschen fragen und vergleichen, ist das da nicht ähnlich so wie etwa Mozart ja, aber seine Musik nein? Man kann sich das ja mal überlegen. Rede ich von Kirche, habe ich 2000 Jahre im Blick und 2000 Jahre sind kein Pappenstiel. Liegen wir die Weltgeschichte daneben, dann ist es namenlos, was in dieser Zeit alles gekommen und wieder verschwunden ist, was also die Kirche überstanden hat. Soll sie angesichts dieser Merkwürdigkeit, dass sie schon größte Katastrophen überlebt hat und nach Krisen umso gefestigter dastand, halt immer nur Glück gehabt haben? Dann ist für den Zeitgenosse noch so ein Stolperstein. Ich glaube an die heilige, katholische und apostolische Kirche. Bei diesem Satz aus dem Glaubensbekenntnis bleibt vielen die Luft weg. Kirche und heilig. Man müsse doch blind sein, wollte man all das Unheilige in ihr nicht sehen. Heilige Kirche. Nichts wird mehr bestritten, aber auch nichts wird mehr missverstanden. Heilige Kirche sagt nicht, dass sie sich als Vereinigung von besonders und ganz vollkommenen Menschen verstehen würde. Der Satz im Bekenntnis heißt ja nicht, ich glaube an die Kirche der Heiligen, sondern ich glaube an die heilige Kirche. Heiligkeit wird nicht von Menschen gemacht. Von heiliger Kirche kann man nur sprechen, weil sie Gottes Werk ist und weil Christus in ihr da ist und da bleibt. Trotz ihrer Sündigkeit wird Christus in ihr die Heiligung für den Menschen. Dafür hat er sich hingegeben, für sie. Und mit dieser Frage hatten sich schon unsere Glaubensgeschwister in den ersten Jahrzehnten des Christentums auseinandergesetzt. Und der Apostel Paulus geht darauf ein, zum Beispiel im Brief an die Epheser. Lesen Sie Kapitel 5. Eigentlich verbietet sich jede Selbstgefälligkeit, wenn wir von heiliger Kirche sprechen. Denn gerade die, die sich exemplarisch als Kirche verstanden und im Blick auf sie und in ihr Christsein gelebt haben und die wir als Heilige verehren, hatten alle ein starkes Bewusstsein ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Alle wussten sie, wie der Apostel Paulus, nur durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. So hat er es den Korinthern geschrieben. Christus ja, Kirche nein, können wir nicht gegeneinander ausspielen. So sehr es stimmt, dass Christus in seiner Kirche gegenwärtig ist, so wenig heißt das, dass Kirche gleich Christus ist. So sehr die Kirche Gottes Werk ist, so sehr gibt sie es aber auch nie ohne Menschen. Kirche steht unter der Hochspannung von Göttlichem und Menschlichem. Und da werden zuweilen gewaltige Energien frei. Und wenn dann noch der Mensch mit ins Spiel kommt, dann geht es auch gleich los mit dem Suchen und Fragen, mit dem Irren und Sündigen. Aber das sind da nicht ein paar, die das betrifft, sondern das betrifft alle. Auch uns, auch mich. Zwar will Christus die Heiligung des Menschen. Und da schreibt Paulus seiner Lieblingsgemeinde in Thessaloniki, aber Christus fühlt sich zuerst auch gesandt, Sünder zu berufen, nicht die Gerechten. Das war einer der Gründe zum ständigen Schlagabtausch mit den damals Frommen. Darf und kann überhaupt die Kirche anders als nach der Vorgabe ihres Herrn sein und handeln, der sagt, dass sie nicht die Gesunden den Arzt brauchen, sondern die Kranken? Die Kirche muss ihre schwachen Glieder ertragen, auch wenn diese ihr noch so sehr schaden. Für die Sünder gab Christus das Sakrament der Vergebung. Die Kirche wäre ohne Makel, wenn sie uns nicht hätte. Und sie hätte eine Falte weniger, wenn ich eine Sünde in ihr weniger begangen hätte. Als Martin Luther dem Erasmus von Rotterdam vorwarf, dass er trotz der Missstände der Kirche in ihr verbliebe, antwortete Erasmus ihm: Ich ertrage diese Kirche in der Erwartung, dass sie sich bessert. Denn auch sie ist gezwungen, mich zu ertragen in der Erwartung, dass ich mich bessere. Selbst wenn wir alle keine Sünder wären, hieße es für die Kirche immer noch, sie ist heilig und zugleich der Reinigung bedürftig. Ihr Weg ist immer der der Buße und Erneuerung. Das sagte das Zweite Vatikanische Konzil. Es ist nicht leicht, hinter der rissigen, teils von Graffitis vollgesudelten oder auch kunstvoll bemalten Fassade Kirche die Wirklichkeit Christi zu erkennen. Aber wenn schon der sündenlose Jesus von Nazareth nicht ankam und in ihm viele Gott nicht erkannten, warum sollte man in der sündenbeladenen Kirche Christus leichter erkennen?
Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung heute zur Frage, in welcher Weise nährt die Kirche das sittliche Leben des Christen? Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Schitterer aus Schramberg.
Ja, machen wir weiter. Ich kann auch ohne Kirche ein guter Christ sein, ist auch ein vielgebrauchtes Argument. Hört sich gut an, aber ist vom Evangelium nicht gedeckt. Im Gegenteil, Glaube im Sinne Christi ist keine private Sache und kann nicht auf Christi Wort aus der Bergpredigt verkürzt werden. Wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein. Dieses mit Gott und ich, und das mache ich mit Gott alleine aus, reduziert man Christentum auf einen Minimalismus, der zu schwach ist noch zum Atmen. Das Bild vom Leib Christi zeigt, dass ein Glied für das andere einstehen muss, dass niemand in seinem Glauben für sich allein steht und und dass, wenn ein Glied leidet, der ganze Leib Malade ist. Der Mensch ist in allen Bereichen auf den anderen bezogen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, auch im Blick auf die Kirche. Da fragen wir, warum benutzt Gott ein so schwaches Instrument wie die Kirche, die geradezu vor Menschlichkeit strotzt? Es gibt keine Antwort. Die Frage verweist auf die weitere Frage, warum ist Gott überhaupt in Jesus Christus Mensch geworden? Ist das nicht noch viel mehr, viel zu menschlich? Es hätte auch andere Wege zur Erlösung gegeben. Aber es geht Gott gerade um diese Vermenschlichung. Und er hält diesen Weg durch die ganze Geschichte durch bei. So wie Gott in Christus erfahrbar, sichtbar, greifbar wird, so will Christus in seiner Kirche erfahrbar, sichtbar und greifbar bleiben. Das ist auch ein Geheimnis des Glaubens. Es ist ein Gebot der 10 Gebote, der Mensch solle sich von Gott kein Bild machen. Trotzdem malt, meißelt und schnitzt der Mensch ständig sein Bild von Gott. Dabei geht es nicht um Kunstwerke, sondern um Vorstellungen, wie so kann Gott doch nicht sein. Oder das kann Gott doch nicht gewollt haben. Wir sollten aber alle menschlichen Überlegungen im Blick auf Gott bleiben lassen und nur darauf eingehen, wie Gott sich offenbart. Und da bekommen wir dann immer nur einen Zipfel zu fassen von dieser Wirklichkeit Gottes. Und es wird immer uns nur ein kleines Detail bewusst. Und mit der Kirche ist es ähnlich. Wir kriegen immer auch nur einen Zipfel vom Ganzen, ein kleines Detail von ihr zu fassen. Und doch, eben diese Kirche, die in der Vergangenheit war, wie sie war, und die heute ist, wie sie ist, hat die Botschaft von Gottes Herrschaft und damit hat sie viele positive Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft, auf Glaubende wie auch auf Nichtglaubende, die dann oft genug zum Nulltarif, sprich zum Beispiel die Kirchensteuer, all ihre Vorteile nützen können und die so sehr, dass es einen manchmal schon ärgern könnte. Zwar stehen wir in unserer geografischen Länge und Breite nicht rosig da. Da ist viel Ohnmacht, Resignation und Ratlosigkeit ein Drehen im Kreis. Aber wir sind in der Kirche und als Kirche nicht alle und alles. Wir sollten uns in unseren Sorgen um die Kirche nicht für so wichtig halten. Kirche eignet sich weltweit und zeigt sich anderswo ganz anders. Erst kürzlich, denke letzte Woche, kam es in Zahlen, dass die Kirche, unsere katholische, weltweit zunimmt und prozentual schneller wächst als die Weltbevölkerung. Man kann es kaum glauben, wenn wir uns nur bei uns umsehen. Aber es ist in der weltweiten katholischen Kirche so, dass anderswo die Fackeln des Glaubens hell lodernd brennen, während wir jammernd und wehklagen, hier bei uns nur um die Asche herumsitzen. Es kann auch heute aus vollem Bewusstsein gesagt werden, so wie wir es eben im Lied hörten, vielleicht haben Sie es mitgesungen, ich will die Kirche hören. Das zeigt sich dort, wo Staat und Kirche zum Wohl der Menschen kooperieren, in den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur und Gesellschaft. Seien es die vielen katholischen Schulen aller Couleurs, das dichte Netz sozialer Dienste, der große Schatz kultureller Güter und Angebote, das hohe Maß ehrenamtlichen Engagements. Kirche ist, wo Menschen leben und im Interesse des Gemeinwohls handeln. Daher haben auch die von der Kirche etwas, die nicht dabei sind. Und die Kirche ist eine starke Gemeinschaft mit einer starken Tradition. Und sie ist, nicht zu vergessen, einer der größten Arbeitgeber im Land. Würde sich die Kirche von heute auf morgen von all dem zurückziehen, hätte der Staat von heute auf morgen ein Problem, dem gegenüber die gegenwärtigen Fragen nur ein kleiner Klacks und nicht mehr der Rede wert sind. Herr Gregor Gysi, der Bekannte aus der politischen linken Szene, sagte schon kurz nach der Wende, er fürchte sich vor einer Gesellschaft ohne Religion. Und kürzlich legte er noch eins drauf, als er meinte, dass er sich eine Gesellschaft ohne Kirche nicht vorstellen kann. Denn er wisse von keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe, die nach Umfang und Qualität sich so stark für andere Menschen engagiere. Wörtlich, ich kenne niemanden, der das übernehmen könnte. Und den Kirchen sei es zudem zu verdanken, dass es verbindliche ethische und moralische Werte in Deutschland gebe. Das tut mir persönlich gut, auch wenn Herr Gysi damit noch nicht katholisch geworden ist. Aber angesichts solcher Aussagen gehe ich mit dem, was mir die Kirche bringt und was ich von ihr habe und was es mit ihr ist und soll, anders um. Und auch jetzt mit der Frage 429 im Kompendium. In welcher Weise nährt die Kirche mein sittliches Leben? Die Antwort, wir haben es ja schon gehört, nochmals ein bisschen anders. Die Kirche ist die Gemeinschaft, in der der Christ das Wort Gottes und die Weisungen des Gesetzes Christi, wie es Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieb, aufnimmt. In ihr empfange ich die Gnade der Sakramente und verbinde mich mit der eucharistischen Hingabe Christi, sodass mein Leben gelingen kann. Ja, dass mein Leben sogar ein sittliches Leben und ein geistiger Gottesdienst wird. Das sind jetzt keine vage Empfehlungen. Dazu gibt die Kirche Modelle für ein aus dem Glauben engagiertes und durch christliches Leben. Es sind die Lebensmodelle derer, die zeigen, es ist möglich, als Christ zu leben. Die Biografien etwa der Engagierten, der Heiligen. Die Nummer 429 ist wirklich nicht viel. Das sind keine 1000 mal 1000 Vorschläge. Die Rede ist nur vom Wort Gottes und der Weisung Christi. Also die Heilige Schrift, von an das Evangelium. Dazu dann die leibhaften Erfahrungen der Begegnung mit Christus in den Sakramenten, von an die Eucharistie. Sie verhilft mir, zu einem spirituellen Tiefgang im Leben zu kommen, was der Katechismus dann als den geistlichen Gottesdienst meint. Und ich muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt genug Vorgaben und Beispiele, die mir helfen, auf diesen Weg zu kommen. Vorne an, exemplarisch, die Gottesmutter Maria. Es ist nicht das Schlechteste, die Handreichung der Kirche im Artikel 429 zu nehmen. Und ich gehe es dann für mich an, wie ich es kann und es mir einsichtig ist. Gottes Wort, Christi Weisung, die Sakramente, von der Eucharistie und das Beispiel derer, die den Glauben lebten und Spuren davon hinterlassen haben. So bekomme ich dann auch für mich Argumente, werde dabei neugierig, gehe Fragen weiter nach, komme von einem zum anderen und der Glaube führt mich dann vom Hundertsten zum Tausendsten. Ich werde zum Einsiedler. Ich wachse in das Leben aus dem Glauben hinein, auch in der Verheißung, dass das kleine ausgesäte Samenkorn hundertfache Frucht bringt. Für mich lebenswertes Leben, leidenschaftliches Leben, Leben in Fülle. Einfacher geht's nicht mehr und mehr Freiheit kann ich auch nicht wollen. Die Kirche gibt mir nur diesen Rat. Ich tue gut, hinzuhören, den Rat zu bedenken. Denn eines hat die Kirche. Kultur und Lebenserfahrung in der Menschheits- und Glaubens- und Religionsgeschichte von 2000 Jahren. Das ist genug Zeit, um weise zu werden. Und ich wäre ja nicht ganz bei Trost, würde ich davon keinen Nutzen ziehen wollen und alles in den Wind schlagen. Der Katechismus ist ja kein Gegenevangelium. In ihm steht nichts, was nicht mit der Heiligen Schrift kompatibel wäre. Aber er aktualisiert und erklärt, was immer Leben gemäß der Schrift in den verschiedensten Situationen im Wechsel der Geschichte sein muss. Der Katechismus, so ein Teil des Lehramtes der Kirche, das darüber aussagen will, was in der Schrift grundgelegt ist und als Wahrheit erkannt wurde und sich eben mal so, mal so, mal so zeigt. Und so kommt in mir wie in einem Prozess des Wachsens und Werdens, wie von selbst die Erkenntnis des Glaubens, seine Vernünftigkeit und die Möglichkeit, dem im Leben eine Gestalt zu geben. Das ist wie in einer Beziehung. Begegne ich einem Menschen, der mir wichtig wird, möchte ich ihn ja gut kennenlernen. Bin ich nun Christus begegnet, möchte ich auch ihn gut kennenlernen, ebenso wie er es selbst nach dem Evangelium mit mir wünscht. Das ist wie damals, als zwei Jünger des Johannes Jesus folgten und sie ihn fragten, wo wohnst du? Und er sie nur einlud mit dem Knappen, kommt und sieht.
Mein Freund, geh hinter mir her und dreh dich nicht um, sonst fällt dir der Abschied zu.
Es ist wirklich nicht viel, was 429 vorschlägt. Heilige Schrift, Sakramente, den Blick auf die, die den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt haben. Das findet sich alles in der Kirche wieder. Und sie stellt mir diesen Fundus liebend gern zur Verfügung. So kann es mir zu einem bewussteren und achtsameren Leben verhelfen. Eben zu dem geistlichen Gottesdienst im Alltag. Mache ich mir zum Beispiel täglich schon morgens den Heiligen des Tages vertraut? Meist kenne ich ihn ja und es braucht nicht viel Zeit, mich seines Lebens zu vergegenwärtigen. Dieser oder diese Heilige sind mir dann für den Tag Glaubens- und Lebensmeister. Für mein dadurch ebenfalls engagiertes christliches Leben. Ich schöpfe aus denselben Quellen, aus denen auch Sie geschöpft haben. Und das sind wiederum die Vorgaben der Nummer 429 im Kompendium. Dann die Heilige Schrift, für die ich täglich einfach Zeit finde. Ich gebe Ihnen einen Rat. Lesen Sie die Evangelien nicht nur. Schreiben Sie die Evangelien mal ab. Aber nicht mit dem Computer, sondern handschriftlich. Das braucht Zeit, klar. Gestalten Sie sich Ihr Evangeliar. Vielleicht mit dem, was Ihnen noch sonst aus der Heiligen Schrift, Altes Testament, Psalmen und so weiter wichtig ist. Und Sie werden ja dann staunen, wenn Sie beim langsamen Schreiben in den Texten plötzlich Details entdecken, die Sie bislang beim Hören und Lesen überhört und überlesen haben. Das also ist auch Hören auf die Kirche. In diesem Prozess werden mir, weil mir Christus entscheidend wichtig wird und ich so eine Begegnung ebenso brauche wie die eines geliebten Menschen, die Sakramente unersetzlich. Ich erfahre leibhaft seine Gegenwart in der Eucharistie, der dichtesten Form der Erfahrung und Begegnung mit ihm. Die Eucharistie enthält alles. Aus ihrer Feier beziehe ich für meinen Glauben die Impulse für die Gemeinschaft und Nachfolge Christi. In ihr geschieht die unmittelbare Einflussnahme Christi in mein Leben. In ihr bin ich in der gleichen Erfahrung wie die Jünger mit ihrem Herrn und in der unmittelbaren Begegnung und Gegenwart mit ihm. Keine Eucharistie wiederholt sich. Immer ist es neue Begegnung mit dem Herrn. Jede ist mit jedem Mal neu die Geschichte von Emmaus, samt der Erfahrung, dass der Herr da ist und mir begegnet und etwas mit mir und aus mir macht. Da kommt es jedes Mal auch zur Sendung. Wenn es heißt, nach dem Segen geht in Frieden, meint dies, geht, es ist Sendung und lebt, was ihr geglaubt und gefeiert habt. So hat es der heilige Augustinus gesagt, lebt, was ihr gefeiert habt. Es ist dann die Fortsetzung dessen, als der Herr seine Jünger aussandte, mal die 12, mal 72, mal in die nächste Umgebung, mal in alle Welt und zu aller Schöpfung. Am Ende der Eucharistie ist nichts zu Ende, im Gegenteil. Lebt, was ihr gefeiert habt. Darum gehe ich aus jeder Eucharistie ein bisschen anders weg, als ich zu ihr gekommen bin. Und sie lässt mich nicht mehr los, weil mich Christus nicht mehr loslässt. Sie findet sich in meinen Gedanken, Worten und Werken. Sie wird zu meinem Lebensstil, zu meiner Weltanschauung, indem ich mehr und mehr die Welt und alles, was sie zusammenhält, mit den Augen Christi sehe. Die Eucharistie ist, sagt das Konzil, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Nummer 429. Und Heiner de Chardin sagte im Blick auf die Eucharistie: Herr, unter all dem, dem ich begegnen werde, all dessen, was mit mir geschehen wird, all dessen, was ich verwirklichen werde, verlange ich dich und erwarte ich dich. Ich bin bereit, von dir in Besitz genommen und in die Freiheit geführt zu werden, in die zu gehen ich allein es niemals gewagt hätte. Natürlich lässt sich der kurze Artikel 429 noch in viele Richtungen auffächern und wir können das Thema noch thematisieren. Mir ging es nur um den ersten Schritt, der Anfang der Reise ist. Dabei, ich will die Kirche hören, geht es nicht um das Träumen von einst, wo alles besser gewesen sein soll, was ja gar nicht wahr ist. Die Kirche motiviert mein sittliches Leben, indem sie mir Christus bewusst macht. Sie gibt die Voraussetzung dafür, dass ich mich voll auf ihn einlassen kann. Durch die Kirche begegne ich ihm und aus dieser Begegnung wird eine Höchstform der Liebe zwischen ihm und mir. Mein Glaube ist eigentlich nur eine ganz einfache, sentimentale, romantische Liebesgeschichte mit ihm, Christus. Ja, eine unendliche Geschichte, die nach oben und nach vorne hin offen ist und in die Ewigkeit hineinreicht. Liebe ist ja ein Ewigkeitswert. Sehen wir bitte die Kirche in ihrer Ganzheit. Sie begann ja nicht erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie hat Geschichte, die ist beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Sie hat ihre Realität und die ist oft hart und man kann sie mit ihr schwer tun. Aber sie hat auch ihr Mysterium und sie hat vieles, das ist einfach gut. Warum sollte ich nicht stolz darüber sein, zur Kirche zu gehören? Etwas davon findet sich in den einst vielgelesenen Hymnen an die Kirche von Gertrud von Lefort. Wenn uns die Bilder heute fremd erscheinen, zählen diese doch zur kraftvollsten christlichen Lyrik deutscher Sprache im letzten Jahrhundert. Sie orientieren sich an der Wucht der Psalmen und bringen zum Ausdruck, dass zur Offenbarung Christi auch alle Ahnung und Sehnsucht aller Zeiten und Völker gehören. Die Kirche ist Erbin von allem, was in der großen, langen Menschheitsgeschichte je geworden ist. Auch darum heißt sie die katholische. Mit einer dieser Hymnen von Gertrud von Lefort schließe ich und nehme den Text jetzt auch als das abschließende, gewohnte Gebet. Es heißt, deine, das heißt der Kirche, Stimme spricht. Ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arme. Ich habe noch Tau in meinen Haaren aus Tälern der Menschenfrühe. Ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht und das Wasser segnet. Ich trage noch im Schoße die Geheimnisse der Wüste. Ich trage noch auf meinem Haupt das edle Gespinst grauer Denker. Denn ich bin die Mutter aller Kinder dieser Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind, und aus meiner Seele leuchten nach dem Ewigen viele Heiden. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter. Ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen. Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher. Ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich war das Licht aller Zeiten. Ich bin die Fülle der Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen. Ich bin ihr Ewiges einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott.
Aus Schramberg im Schwarzwald hörten Sie heute in unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb Herrn Pfarrer Schitterer. Er sprach über das sittliche Leben des Christen, das genährt wird von der Kirche. Wo Sie das finden? Sowohl im Kompendium als auch im großen Katechismus. Das steht im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen oder die Sendung online abzurufen. horeb.org. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst lautet 08328 921 120. Ihnen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schitterer, für diese Sendung. Ich darf Sie jetzt am Ende noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Der Herr ist mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segnet euch und der Herr behütet euch. Der Herr wendet sein Angesicht euch zu und der Herr erhebt sein Angesicht und er schaut euch an. Und so segne euch alle zusammen, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Bis zum nächsten Mal.